ARD.
Also da ist eine Schmerzstärke von 0 bis 10. Und wenn ich bei 10 bin, dann ist mir auch, könnten sie auch mein Haus aufrauben. Mein Mann könnte die Scheidung einreichen. Wenn ich dann wieder bei Sinnen bin, würde ich sagen, okay. Manchmal sind die Schmerzen so unaushaltbar, dass ich denke, ich kann das wirklich nicht aushalten. Und dann liege ich im Bett, alles ist dunkel, zum Teil muss ich mich übergeben. Was natürlich für den Kopf nochmal super ist, dann liege ich im Badezimmer auf dem Kachelboden und dann kann ich einfach nicht mehr.
Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Mindestens jeder zweite Mensch in Deutschland kennt Kopfschmerzen. Es drückt hinter der Stirn, ein pulsierender Schmerz macht sich zwischen den Schläfen breit. Und wen es chronisch erwischt, kann sogar mehrere Wochen im Monat darunter leiden. Und zwar so, dass während dieser Attacken ein gewöhnlicher Alltag gar nicht mehr möglich ist. Stichwort Migräne. Kopfschmerzen werden schon lange beforscht und gleichzeitig bleiben sie eine kleine Blackbox, denn sie stellen Wissenschaftler immer wieder vor Rätsel. Wir wollen heute über sie sprechen, über diese Kopfschmerzen, die so viele betreffen, über die verschiedenen Arten, wie sie ausgelöst werden, was dahinter steckt und welche Therapieformen vielversprechend sind. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch, willkommen zu Synapsen. Diesen Podcast hört ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Mit dem Thema Kopfschmerzen hat sich meine Kollegin Nele Rössler beschäftigt. Hallo Nele, schön, dass du da bist.
Hallo Maja.
In der Vorbereitung hatte ich bei einer Krankenkasse gelesen, dass irgendwann jeder einzelne Mensch auf irgendeine Art und Weise mit Kopfschmerzen zu tun hat. Ich selbst habe sie sehr selten, in der Regel so der Klassiker, wenn ich nicht genug getrunken habe. Wie sieht's mit dir aus?
Auch ganz selten. Also ich kenne sie, ich kenne Katerkopfschmerz, ich kenne auch Nikotinkopfschmerz.
Die kenne ich auch.
Ich kenne auch den Erkältungskopfschmerz. Und irgendwann, obwohl ich sie so selten habe, habe ich mir trotzdem die Frage gestellt, was ist das denn eigentlich, Kopfschmerzen? Weil im Gehirn hat man keine Schmerzrezeptoren.
Also man hat keine Schmerzrezeptoren im Gehirn? Okay, das heißt, wir bilden uns das alle ein. Sehr schön, vielen Dank für deine große Recherche. Wir sind fertig mit dem Podcast. Das war's mit der Folge.
Fertig, genau. Nein, Spaß.
Also so einfach ist es nicht, ne?
Ja, nee, leider nicht. Also erstmal gut für viele, viele Menschen ist es zu wissen, Kopfschmerz ist keine Einbildung. Mhm. Gerade weil man keine Schmerzrezeptoren im Gehirn hat, ist das super spannend, was da passiert. Und man hat relativ nah am Gehirn, also an der Hirnhaut, Schmerzrezeptoren. Das weiß man seit den 1930er Jahren. Da hat der US-amerikanische Physiologe Harold Wolff das bei Patienten ausprobiert, die am Gehirn operiert hat. Mhm. Wir gehen jetzt aber nochmal einen Schritt zurück. Das Gehirn spielt beim Schmerzempfinden eine ganz entscheidende Rolle. Stichwort Nozizeption. Mhm. Das bezeichnet die Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung schmerzauslösender Reize im zentralen Nervensystem. Und das zentrale Nervensystem, das liegt eben im Rückenmark und im Gehirn.
Okay.
Und die Schmerzweiterleitung von diesen Rezeptoren, also diesen sogenannten Nozizeptoren, die findet immer statt. Also auch wenn du bewusstlos bist, das findet statt. Und sobald das Gehirn wach ist, wird die Nozizeption übersetzt in bewusste Wahrnehmung. Dadurch bist du dann eben in der Lage, Konsequenzen aus deiner Handlung zu ziehen. Also zum Beispiel das Wegziehen der Hand, weil du eine Nadel fasst, aber eben auch langfristig gedachte Handlungen. Also wir halten den Arm still beim Blutabnehmen, weil das tut zwar weh, aber du weißt, es ist sinnvoll, mir muss jetzt Blut abgenommen werden, also halte ich still. Naja, und beim Kopfschmerz, da ist eben das Spannende, diesen richtigen Reiz von außen, den gibt es auf den ersten Blick halt nicht.
Okay, jetzt mal kurz, vielleicht müssen wir etwas eher Basales nochmal klären. Und zwar, was ist Schmerz überhaupt? Wir sprechen ja davon in erster Linie, dass es eine in der Regel unangenehme Empfindung ist, die ausgelöst wird durch einen Schaden, den der Körper nimmt. Und da kann man ja eigentlich sagen, sowohl psychisch als auch physisch, weil zum Beispiel Liebeskummer wird ja auch als Schmerz beschrieben.
Also was Schmerz ist, ist gar nicht so leicht zu erklären. Mhm. Deshalb habe ich da mit Hartmut Göbel drüber gesprochen. Der hat 1997 die Schmerzklinik in Kiel gegründet. Also er beschäftigt sich wirklich schon lange damit. Und er ist nicht nur Mediziner, sondern er ist auch Psychologe. Und der hat was ganz Grundsätzliches zum Schmerz erstmal gesagt. Also im Mittelalter, da hat man noch gedacht, Schmerz entsteht immer, wenn man gesündigt hat. Und dann kam eine Theorie, die die Sicht auf Schmerz grundsätzlich änderte.
Descartes kam um 1500 und sagte, das stimmt ja alles gar nicht. Schmerz ist etwas rein Mechanisches. Schmerz entsteht dann, wenn von außen ein Reiz auf den Körper auftritt. Zum Beispiel ein Feuer lokal an der Haut eben Schmerzrezeptoren erregt. Diese Schmerzrezeptoren aktivieren dann das Nervensystem und es kommt im Nervensystem ein Schmerzzentrum zu einer Empfindung zum Schmerz eben.
Mhm. Und das ist die sogenannte Glockenturmtheorie. Und das Konzept, das hat die Medizin wirklich lange begeistert. Also die Idee, man braucht immer einen mechanischen Reiz, um Schmerz zu spüren.
Findet man aber keine solche Ursache von außen, eine organische Ursache, zum Beispiel jetzt in der Bildgebung der heutigen Zeit, dann ist dieser Schmerz eigentlich nicht erlaubt, dann ist es das Problem des Patienten, aber nicht der Medizin. Schmerz muss also irgendwie mit einem Korrelat in Verbindung gebracht werden. Heute wissen wir, dass das alles gar nicht so ist, sondern dass der Schmerz einerseits von intern, also von zentral, vom Nervensystem geregelt wird. Die Schmerzempfindlichkeit kann also verändert werden im Laufe des Tages, im Laufe des Lebens, im Laufe zum Beispiel auch der Schwangerschaft oder in anderen Zyklen unseres Lebens. Und der Schmerz wird also selbst durch unseren Körper vorgegeben, reguliert.
Hartmut Göbel nennt da auch ein paar Beispiele. Und zwar Phantomschmerzen bei Menschen mit amputierten Beinen, Fakire, die ja Schmerz unterdrücken können. Und sehr bekannt ist ja mittlerweile, dass bei Stress und Depressionen eben die Schmerzempfindlichkeit steigt.
Okay, das heißt, es braucht nicht unbedingt Schmerzrezeptoren, um Schmerzen zu fühlen.
Ich würde es ein bisschen anders sagen. Also du brauchst nicht unbedingt einen sichtbaren mechanischen Reiz. Bei Migräne zum Beispiel, da gibt es Hinweise durch Tierversuche, dass der Schmerz aus der Hirnhaut stammt. Und zwar von einer vorübergehenden aseptischen Entzündung. Also aseptisch ohne Bakterien oder Viren oder sowas. Einschränkend muss man aber sagen, das sind Hinweise.
Und in Bezug auf den Kopf, da können wir ja grundsätzlich schon mal festhalten, dass Kopfschmerz ja nicht gleich Kopfschmerz ist, richtig? Also wenn wir das im Alltag eher so uns spezifisch bezeichnen, dass wir halt nur grundsätzlich über Kopfschmerzen sprechen, haben wir beide ja schon festgestellt, dass wir ja schon verschiedene Arten und Weisen von Kopfschmerz kennen. Also ich, wenn ich nicht genug getrunken habe, du, der Kater-Kopfschmerz, wobei das wahrscheinlich auch viel mit Flüssigkeitsmangel zu tun hat. Aber es gibt auch Kopfschmerzen vor oder während der Periode zum Beispiel. Migräne ist eine ganz besondere Art von Kopfschmerz, entzündete Nasennebenhöhlen und so weiter. Also diese alle unterscheiden sich ja nicht nur in der Intensität, sondern häufig auch darin, wo sie auftreten und wie sie sich äußern. Also habe ich Druck auf den Schläfen oder sitzt der Schmerz eher so hinter der Stirn oder im Nacken oder wie auch immer?
Ja, also vorweg zu den Nasennebenhöhlen, das ist tatsächlich eher ein Gesichtsschmerz.
Okay.
Aber ja, generell, es gibt super viele verschiedene Arten von Kopfschmerzen und das ist auch ein großes Problem in der Diagnostik. Also über 200 verschiedene.
Oha.
Also Mediziner unterteilen grob in zwei Formen, in sekundäre und primäre. Und ich beginne mal mit den sekundären, also andersrum, als man jetzt denken würde, einfach weil sekundär viel schneller abgehandelt ist. Sekundär heißt, das sind Kopfschmerzen als Symptom von anderen Erkrankungen. Mhm. Also zum Beispiel von einem Gehirntumor oder von einem Schädelhirntrauma oder Schlaganfall, Bluthochdruck. Und manchmal kann ein Kopfschmerz auch eine Nebenwirkung von Medikamenten sein. Das ist ganz besonders fies, weil Medikamente gegen Kopfschmerzen können eben auch Kopfschmerzen auslösen. Mhm. Das wird später nochmal wichtig. Und dann gibt es eben primäre Kopfschmerzen.
Okay, und primär klingt dann, als sei es eine eigene Erkrankung und sekundär dann als Symptom von etwas anderem.
Genau.
Okay.
Und auch hier noch eine ziemlich fiese Sache. Die Symptome können sich sehr ähnlich sein. Und das macht es in der Diagnostik schwierig, weil ein Gehirntumor zum Beispiel, da muss man ja wirklich ganz schnell wissen in vielen Fällen, dass der Kopfschmerz ein Symptom ist.
Aber heißt das dann, dass sich der Schmerz gar nicht unterscheidet?
Naja, nicht so, dass man immer sagen kann, das ist auf jeden Fall ein sekundärer Kopfschmerz und das ist auf jeden Fall ein primärer Kopfschmerz. Und es ist auch für die Patienten schwierig, also auch psychisch, weil ein Migräneschmerz kann sich zum Beispiel im Laufe des Lebens verändern. Mhm. Also mit 20 haben Migräniker oft andere Schmerzen als mit 40. Und deshalb haben manche Menschen dann eben Angst, dass sie gar keine Migräneattacke gerade haben.
Weil sie nicht wissen, ob da irgendwas entstanden ist oder was.
Genau, oder ob es ein Schlaganfall ist.
Okay, ja.
Dieses Phänomen Kopfschmerz, also Schmerz ohne mechanischen Reiz von außen, das trifft eben auf die primären Kopfschmerzen zu. Mhm. Und über diese primären Kopfschmerzen, da reden wir heute drüber, weil ein Großteil der Kopfschmerzpatienten sind von primären Kopfschmerzen betroffen. Das hat mir Arne May erzählt. Er arbeitet als Neurologe am Universitätsklinikum in Eppendorf hier in Hamburg.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man in seinem Leben einem Patienten begegnet, der einen primären Kopfschmerz hat, ist liegt bei 92% und dann die 8% sind dann die sekundären Kopfschmerzen. Zusammengefasst, es gibt wahnsinnig viele Arten von Kopfschmerzen, aber wirklich interessant sind die sogenannten primären, weil die am häufigsten mit Abstand, das ist der Löwenanteil der Menschen, die Kopfschmerzen haben, haben primären Kopfschmerz. Und da sind wir inzwischen sehr weit bei den meisten dieser Kopfschmerzen, welche Medikamente wir einsetzen und warum Menschen diese Kopfschmerzen haben.
Gut, dann primäre Kopfschmerzen. Arne May hat ja eben gesagt, es gibt 5 große Gruppen und da fällt mir sofort Migräne ein. Tatsächlich eigentlich auch aus einer eigenen Betroffenheit. Ich habe Migräne, aber noch gar nicht so lange. Deswegen fällt mir das nicht immer sofort ein, auch weil es bei mir gar nicht mit Kopfschmerzen verbunden ist. Also ich habe da andere Effekte, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also Migräne, was gibt's denn da noch?
Also ganz wichtig zu nennen ist der Cluster-Kopfschmerz, den hört man jetzt auch häufiger mal. Der wird auch Suicide-Kopfschmerz genannt. Also dieser Schmerz muss wirklich grausam sein. Mhm. Und dann gibt es noch den Spannungskopfschmerz und das ist der Kopfschmerz, den Betroffene so beschreiben, als sei der Kopf in einer Schraubzwinge gefangen. Mhm. Da kann der Schmerz an verschiedenen Stellen des Kopfes auftreten und er wandert auch innerhalb von einer Episode. Und dann gibt es noch die Trigeminusneuralgie. Mhm. Die ist ziemlich selten, die haben 4 von 100.000 Menschen. Da wird der Schmerz als blitzartig beschrieben, mhm. Der ist nur sekundenlang, aber diese Attacken, die können mehrmals am Tag vorkommen. Und dann gibt es noch das Sunk-Syndrom oder auf Englisch Sunk-Syndrom. Da sind die Attacken ein bisschen länger als bei der Trigeminusneuralgie. Ungefähr 5 Sekunden bis einige Minuten. Und dieses Syndrom kann eben auch häufiger am Tag vorkommen. Der Schmerz ist auch einseitig. Und das auffälligste Merkmal ist das tränende Auge. Mhm. Dieses Sunk-Syndrom, also ich sage es jetzt auf Deutsch, das ist wirklich sehr, sehr selten. Und deshalb liegt der Fokus heute eben auf den 3 wichtigsten primären Kopfschmerzen, also Migräne, Cluster und Spannungskopfschmerz. Also in Deutschland haben fast 15% der Frauen Migräne und 6% der Männer. Also das ist eine Umfrage vom Robert-Koch-Institut, daher kommen die Zahlen. Man geht auch davon aus, dass die Verteilung weltweit gleich ist. Das hat Arne May erzählt, den wir gerade schon gehört haben. Ab 5 Attacken im Leben gilt man als Migräniker oder Migränikerin.
Im Leben, also nicht im Jahr, sondern im Leben, richtig?
Genau, okay. Im Leben. Mhm. Aber so zur Einordnung, im Schnitt hat ein Migräniker oder eine Migränikerin 2 Attacken pro Jahr. Die beschwerdefreien Phasen, die können sehr lang sein, die können aber auch sehr kurz sein. Und das wirkt eben manchmal ein bisschen willkürlich. Also das ist vermutlich auch ein Grund, warum Migräne lange als hysterische Krankheit galt. Mhm. Und einer, der gezeigt hat, dass man nachweislich Schmerzen hat, wenn man unter Migräne leidet, das ist Arne May. Der leitet mittlerweile die Kopfschmerzambulanz hier in Hamburg am Universitätsklinikum. Und der arbeitet schon wirklich lange zur Migräne. Und er hat mit nachgewiesen, Migräne, das ist eine neurologische Erkrankung.
Als ich angefangen habe, war es so, dass die Migräne eindeutig eine psychiatrische Erkrankung war. Das waren alles Frauen, keiner wusste genau, was die haben. Es gab keinerlei biologischen Grund, warum die das haben sollten. Es gab keine Medikamente, die spezifisch geholfen haben. Und das Hauptproblem der Patientinnen damals war, dass die Arbeitgeber das nicht geglaubt haben. Dass die gesagt haben, du kannst auch arbeiten, du hast keine Lust zu arbeiten und jetzt erzählst du, dass du dir eine Migräne nimmst.
Ich finde das immer noch so erstaunlich, auch so mit Depressionen, also Dinge, die man nicht gesehen hat, die gab es einfach nicht. Also das ist total schräg, sich das vorzustellen. Aber ja, also man sieht es von außen halt nicht, ne? Also es ist kein offener Oberschenkelbruch.
Ja, man muss aber dazu sagen, also das ist jetzt alles nicht erst gestern passiert, sondern das ist ungefähr vor 30 Jahren gewesen. Mhm. Und da hat Arne May dann eben geholfen, die Sicht auf die Migräne zu ändern.
Wir waren damals in Essen unter Professor Diener die Ersten, die eine bestimmte Art der Bildgebung, funktionelle Bildgebung eingesetzt haben und zeigen konnten, dass in der Migräne ein bestimmtes Areal im Gehirn aktiv ist, das dann der Migräne-Generator genannt wurde und womit man das erste Mal ein Bild hatte, um zu zeigen, dass eine biologische Erkrankung ist.
Und ungefähr zur gleichen Zeit kamen damals dann auch Medikamente gegen Migräne heraus, sogenannte Triptane. Mhm. Das war für ganz viele Migräniker ein absoluter Gamechanger, weil vorher gab es eben nur normale Schmerzmittel, also Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol. Und wenn man sich überlegt, dass manche Migräniker über die Hälfte des Monats Schmerzen haben, das ist dann schon richtig heftig, ja, wenn man da... Ja. Und deshalb habe ich auch mit einer Betroffenen gesprochen, Annika Santré. Sie sagt, sie hat bis zu 25 Schmerztage im Monat. Sie leitet dies...
Im Jahr?
Im Monat.
Oder im Monat? Abgefahren. 25 Schmerztage im Monat.
Und deshalb...
Da bleibt von so einem Februar ungefähr noch fast nichts mehr übrig. Krass.
Und also vermutlich leitet sie deshalb auch die Selbsthilfegruppe Kopffrei hier in Hamburg. Wir lassen im Podcast nicht oft Betroffene zu Wort kommen. Aber sie hat mir so ein paar Knackpunkte bei der Migränebehandlung erzählt und deshalb ist sie auch hier zu hören.
Im Alltag natürlich, weil die Angst auch immer da ist. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Und oh nee, bitte nicht. Und ich bin noch verabredet und ich möchte auch in Urlaub fahren. Und ja.
Boah. Und nicht nur diese Schmerzphase ist einschränkend, sagt Annika Santré.
Tage vorher fühle ich mich total gereizt. Und also ich habe 30 Stimmungen so auf einmal. Wenn mich ja jemand falsch anspricht, fange ich an zu weinen. Ich bin völlig dünnhäutig. Ich habe Bauchschmerzen, mir tun die Augen weh, meine Nase läuft. Ich habe Unruhe. Also es gibt ganz viele verschiedene Begleitumstände noch, die dazu kommen, bevor überhaupt die Attacke losgeht.
Boah, ey, wenn man das so hört. Ey, oh.
Und sie hat auch noch neurologische Begleiterscheinungen.
Ich habe Wortfindungsstörung. Ich finde manchmal das Wort nicht. Ich sage dann irgendwie, mach mal den Herd aus. Dann sage ich, mach mal die Pfeffermühle aus oder so. Dann fehlen mir die Worte.
Okay, das hört sich an nach einer Aura. Die habe ich auch. Also das kenne ich auch. So fing das auch bei mir an. Und das ist super unheimlich. Also du redest, du willst was sagen und dann machst du den Mund auf und es kommen halt einfach zusammenhangslose Silben raus. Das ist super. Also...
Hat man da nicht auch Angst, dass man irgendwie...
Ey, ich hatte das erste Mal. Ich konnte nicht mehr wirklich richtig reden. Irgendwie meine Arme fühlten sich auch so ein bisschen kribbelig an. Mein Blickfeld wurde kleiner. Also so ein bisschen wie wenn man zu schnell halt aufsteht. So diese Kreislaufeinengung im Sehfeld. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt hier irgendwo einen Spiegel und muss gucken, ob mein Gesicht halt symmetrisch ist. Weil ich tatsächlich dachte, huch, ist nicht so häufig, aber vielleicht sind das jetzt irgendwie Anzeichen eines Schlaganfalls. Also das kenne ich, das ist ziemlich creepy.
Und ganz viele Betroffene berichten auch was Ähnliches. Also Migräne mit Aura wird oft einfach mit Sehstörungen verbunden. Also dass man Lichtblitze sieht. Mhm. Manche sehen auch wirklich nur einen Teil des Gesichtsfelds.
Das habe ich auch. Also wenn ich dann Leute angucke, dann ist irgendwie, dann muss ich immer von Auge zu Auge hin und her gucken, um zu gucken. Also
es klingt auch ganz
gruselig. Ja, ist es.
Gruselig. Einige Betroffene verlieren aber zwischenzeitlich sogar die Sehkraft.
Mhm.
Und Aura betrifft aber nicht nur das Sehen, also auch das Kribbeln in den Händen, was du beschrieben hast, oder auch im Gesicht, wenn es da so anfängt zu pieksen, das ist auch alles Aura. Und auch nicht mehr riechen können gehört eben zu diesen Aura-Symptomen. Mhm. Ungefähr ein Drittel der Betroffenen kennen das, also ein Drittel der Migräniker haben eine Aura. Und ich habe dazu eine Beschreibung gelesen, die fand ich wirklich sehr, sehr gut, also was im Gehirn passiert bei Aura-Symptomen. Wenn man sich das vorstellt, im Stadion wird gejubelt und dazu im Vergleich im Fußballstadion wird eine Laola-Welle gemacht. So kann man sich das vorstellen, wenn eine Attacke beginnt, also die Aura. Und die Welle fließt dann durch die Menge und ein Fan steht auf und dann steht der nächste auf. Und so ist das eben auch bei Nervenzellen während einer Aura. Also die springen natürlich nicht auf, sondern die werden angeregt. Aber diese Erregung, die fließt extrem langsam im Vergleich zu normalen Situationen.
Also diese Welle sozusagen, stelle ich mir vor, die geht dann halt durch die verschiedenen Hirnareale durch.
Ja, genau.
Okay.
Und die Nervenzellen, dadurch, dass das alles so langsam ist, kehren die nicht sofort wieder in ihren Normalzustand zurück.
Mhm.
Und das bedeutet, dieser Hirnbereich kann erstmal nicht angeregt werden. Mhm.
Und das bedeutet, wenn das durch die verschiedenen Hirnareale geht, kommen dann auch deswegen diese verschiedenen Ausfallerscheinungen zustande, ja?
Genau.
Okay, und welche Phasen kennen Migränepatientinnen denn noch?
Also es gibt die Frühphase mit starkem Appetit, also Heißhungerattacken.
Mhm.
Das liegt vermutlich daran, dass Migräne so anstrengend ist für den Körper, dass man dann eben... ganz viel Lust auf Gummibärchen hat, auf Schokolade, auf Pommes.
Ja, guck mal, sowas zum Beispiel kenne ich nicht. Ich habe nur die Aura und dann gar keinen Kopfschmerz. So äußert sich die Migräne bei mir. Spannend zu hören.
Ist schon verrückt, wie unterschiedlich das dann alles sein kann. Ne? Mhm. Optional ist diese Aura-Phase und dann diese Kopfschmerzphase, also das, was wir ja uns eigentlich unter Migräne vorstellen. Und mhm. Annika Sandré, die beschreibt es so.
Das reicht ein kleiner Pieks. Und ich denke, nee, doch. Dann zieht das hoch im Nacken, meist auf eine Seite, brennt und pocht. Und dann geht es in den Kopf, wie so eine Krake über den Kopf. Dann werden die immer stärker. Und wenn ich mich dann bewege, dann pulsiert das alles, sodass ich mich dann sofort die Augen zumachen muss, weil ich kann zum Beispiel auch dann nicht mehr richtig gucken. Das ist alles zu hell, es muss alles sofort dunkel sein. Oftmals ist es auch so, dass ich keine Gerüche mehr ab kann. Also wenn irgendjemand am offenen Fenster steht im Sommer und raucht, dann wird mir total schlecht. Manchmal muss ich mich dann 4-5 Mal übergeben bei dieser Attacke. Und dann lege ich mich ins Bett und dann habe ich nur noch Schmerzen. Und dann ist der Schmerz, bleibt auf einer Seite, dann geht er, manchmal hat er eine kurze Pause gemacht und dann geht er auf die andere Seite.
Eine Migräneattacke kann über 4 Stunden dauern und sogar mehrere Tage andauern.
Krass.
Danach folgt die Rückbildungsphase. Und dass das alles nicht so ganz spurlos am Gehirn vorübergeht, das, finde ich, zeigt auch dieses Bild sehr schön. Da habe ich dir mal was mitgebracht.
Mhm. Bilder angucken in Podcasts.
Richtig.
So. Warte mal, ich gebe mir Mühe. Zeig mal.
Ich drehe das Handy noch mal so.
Okay, also ich sehe ein MRT-Bild eines Kopfes bzw. eines Gehirns im Querschnitt. Einmal links eines Migränepatienten und einmal rechts eines Patienten ohne Migräne. Und das ist schon beachtlich, weil ich als Laien sehe schon den Unterschied. Also ich habe rechts, wenn ich das Gehirn des Nicht-Migräne-Patienten angucke, so diese Walnussstruktur, die man wie so ein Gehirn häufig beschrieben wird. Und da sind ja diese Hirnwindungen, die sind verhältnismäßig eng. Und bei Migränepatienten, da sind sie geweitet. Das ist echt auffällig. Krass.
Ja. Und das ist nicht vor einer Attacke, nach einer Attacke, sondern es ist halt wirklich Nicht-Migräniker.
Das sind zwei Personen.
Genau. Mhm. Was du da übrigens siehst, das sind die perivaskulären Räume.
Und wie entsteht dann genau dieser Schmerz da bei der Migräne?
Also der Kopfschmerz selbst entsteht wahrscheinlich durch Gesichtsnerven. Da gehen wir nochmal einen Schritt zurück, dann kann man das alles besser verstehen. Also interessant ist eben auch, dass die Schmerzen bei der Migräne immer wieder in bestimmten zeitlichen Abständen auftreten.
Mhm.
Arne May sagt, dass man das mit dem Hypothalamus erklärt.
Also der Hypothalamus, ein Teil des Gehirns, der Hormone produziert und sonst ja auch zum Beispiel regelt, ob wir schlafen oder wach sind.
Ja, und der Hypothalamus, das ist eben auch der Taktgeber der Migräne. Das hat mir Arne May aufgezeichnet, als ich bei ihm im UKE war in seinem Büro.
Sie haben einen Generator im Gehirn. Dieser Generator oszilliert über die Zeit. Der hat ein ganz bestimmtes Muster, das ist genetisch festgelegt und oszilliert über die Zeit. Und dann wird er immer mehr und fängt dann an, mit dem Trigeminus, der hier unten ist, zu reden.
Trigeminus ist ein Hirnnerv und der zieht ins Gesicht rein.
Mhm. Das haben wir doch am Anfang schon von einer anderen Kopfschmerzart gehört, ne?
Genau, von der Trigeminusneuralgie. Da wird vermutet, dass ein Blutgefäß sich um diesen Hirnnerv legt und dadurch eben der Schmerz entsteht.
Okay, und Arne May sagt gerade, dieser Generator oszilliert, also oszilliert, dass er in einem immer gleichen Rhythmus sozusagen, dass es immer wieder kommt und geht und wieder kommt und wieder geht.
Bei der Migräne, genau, ja. Und bei der Migräne funktionieren eben der Trigeminusnerv und der Hypothalamus als eine funktionelle Einheit. Das hat mir Arne May dann auch noch aufgezeichnet.
Der Trigeminus geht nach draußen, also im Bereich des Gesichtes sozusagen, und macht an den Gefäßen diese aseptische Entzündung. Die wird zurückgeleitet, weil es eine Entzündung ist und wehtut, zum Trigeminus. Und der sagt dann, dass der Schmerz da ist.
Das ist ganz schön. Ist es, als wäre ich dabei und er mir das mit aufzeichnen würde, wenn man die Geräusche so hört.
Er hat das auch sehr schön aufgezeichnet. Und da hat er eben auch so angedeutet, wie dieser Trigeminusnerv eben verläuft. Und der verläuft nicht nur ins Gesicht, sondern die Verästelungen sind am einem Großteil der Blutgefäße im Gehirn.
Mhm.
Und an diesen Gefäßen, da wird dann eben unter anderem Serotonin gebildet und ein zu hoher Spiegel von Serotonin, der führt dazu, dass sich die Gefäße weiten.
Mhm.
Und außerdem bildet sich CGRP, das steht für Calcitonin Gene Related Peptide, und dadurch weiten sich die Blutgefäße auch. Das ist schmerzhaft. das kann man sich auch nochmal für später merken, also auch beim Cluster-Kopfschmerz spielt CGRP eine Rolle, also diesem Vernichtungskopfschmerz. Und dass die Kaskade losgeht, also das liegt an diesem Oszillator, dem Hypothalamus.
Wenn der Oszillator wieder ausgeht, ist die Attacke wieder vorbei. Das heißt, sie brauchen diese beiden Dinge. Sie brauchen den zentralen Taktgeber und sie brauchen denjenigen, der draußen den Schmerz macht. Und nur so können sie erklären, wie es zu diesen regelmäßigen Attacken kommt.
Das heißt, wenn der Trigeminusnerv das Signal des Hypothalamus nicht umsetzt, also dieses Signal, eine aseptische Entzündung zu machen, dann entsteht keine Migräne.
Mhm.
Und wenn der Hypothalamus dem Trigeminusnerv nicht Bescheid gibt, dann entsteht auch keine Migräne.
Okay, das heißt, wir brauchen bei diesem taktgebenden Impuls eigentlich beide Instanzen.
Genau. Und deshalb halt die Frage, welcher Umweltträger löst die Migräne aus?
Das habe ich mich auch so häufig gefragt. Ich meine, jetzt habe ich Annika Sandré gehört mit ihren Beschwerden. Die kann wahrscheinlich nur müde lächeln, wenn ich über meine rede. Aber klar, du fragst dich einfach, woran liegt's? Wie kann ich es irgendwie umgehen? Also ich habe festgestellt, dass es bei mir viel mit Stress zu tun hat. Gar nicht so sehr mit dem Stress an sich, sondern mit den Folgen vom Stress. Bedeutet, wenn ich mich irgendwie, also auch positiver Stress, wenn ich mich in irgendwas einarbeite und dann bin ich im Tunnel und dann vergesse ich Essen und zu trinken. Und dann plötzlich merke ich, dass sich so eine Aura ankündigt.
Und diese Trigger, die sind eben ganz verschieden bei Patienten. Mhm. Auslöser können sein Alkohol, Nikotin, bestimmte Lebensmittel. Mhm. Und deshalb ist eben eine wichtige Frage für jeden Migräniker ganz individuell, was löst es denn aus? Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, wir haben das ja gehört mit dem Hypothalamus und dem Taktgeber und es kommt dann halt doch irgendwie in einem bestimmten Abstand immer wieder. Selbst wenn du alle deine Trigger weißt und die auch meidest, Migräniker bekommen trotzdem Attacken, sagt Arne May.
Vielleicht, ich sage jetzt mal was, einmal im Monat. Das wäre jetzt Ihr Rhythmus. Jetzt können Sie diesen Rhythmus nicht deutlich verlangsamen, aber Sie können ihn deutlich verschlimmern. Sie können ihn häufiger machen. Das tun Sie, indem Sie in Stress geraten. Das tun Sie, indem Sie nicht schlafen. Das tun Sie, indem Sie unterzuckern. Das tun Sie, indem Sie Ihren hormonellen Rhythmus ändern und halt auf eine Menstruation zusteuern.
Also in diesem Fall auf Frauen bezogen natürlich. Man muss dazu sagen, es sind mehr Frauen betroffen. Also das ist nicht nur ein Gerücht, das zeigen auch die Zahlen. Und da ist die Theorie dahinter, dass der Östrogenspiegel eben abstürzt im Laufe des Zyklus. Und das triggert den Hypothalamus und der setzt dann eben eine Attacke in Gang. Deshalb nehmen manche Patientinnen zum Beispiel die Antibabypille durch. Trotzdem, der Grundrhythmus der Migräne, der bleibt.
Das Besondere an der Migräne ist, dass es etwas ist, was cycelt, was über die oszilliert über den Monat hinweg. Und wo man eben nicht dauernd Kopfschmerzen hat, sondern einmal im Monat oder viermal im Monat als eigenständige Attacken. Also muss man sich überlegen, zwei Dinge. Erstens, was macht die Attacke? Wenn man also komplett gar keine Kopfschmerzen hat und immer am Wochenende Kopfschmerzen, wie kann es sein, oder immer jeden Mittwoch oder was auch immer, wie kann es sein, dass man gar keine Kopfschmerzen hat und dann zu einem Mittwoch hin die Kopfschmerzattacke bekommt? Dahinter muss ein intelligentes System stecken, was jetzt zum Beispiel weiß, wann Mittwoch ist.
Ich finde das mega faszinierend. Können wir darüber nochmal ganz kurz konkret sprechen? Also Arne May sagt ja, durch dieses immer wiederkehrende, dass eine Migräneattacke immer wieder in einem gleichen Zeitraum halt wiederkommt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, das hört sich halt wirklich so an, als würde der Körper irgendwie, weiß ich nicht, Wochentage kennen und so. Und das macht jetzt auch so logisch, warum Leute irgendwie denken, ah, naja, du hast eine Migräne, heute ist Montag, du hast eigentlich keinen Bock auf Montag. Aber daran liegt es ja nicht.
Genau, also Arne May löst da eigentlich die Attacke vom Trigger. Also du hast immer mittwochs Migräne, alle sagen, ja, mittwochs hast du ja auch Tanzkurs und da hast du ja eh keine Lust zu, also kriegst du Migräne, das ist deine Ausrede.
Aber darum geht's gar nicht,
genau.
Es geht nicht um den Tanzkurs.
Und wenn der Tanzkurs am Donnerstag wäre, dann hättest du immer noch am Mittwoch die Migräne, weil du einfach so einen Taktgeber im Kopf hast, weil dein Körper anscheinend schon die Wochentage kennt.
War das wild. Krass.
Ja.
Okay, also über Migräne sind wir jetzt schon schlauer. Gehen wir weiter zu dem nächsten. Was ist Cluster-Kopfschmerz?
Das ist auch eine neurologische Erkrankung. Arne May hat das auch mitgezeigt für den Cluster-Kopfschmerz. Also nicht nur für die Migräne, dass da Veränderungen im Gehirn passieren, sondern auch beim Cluster-Kopfschmerz.
Okay, also heißt das, dass die Erkenntnisse dazu auch noch gar nicht so alt sind?
Ja, genau. Also Arne May ist Anfang 60. Und in den vergangenen Jahren, da hat die Kopfschmerzforschung so einen richtigen Sprung gemacht. Das liegt auch an immer besseren bildgebenden Verfahren in der Medizin. Mhm. Und deshalb gibt es eben auch mehr Erkenntnisse zum Cluster-Kopfschmerz, also einem weiteren primären Kopfschmerz, den wir heute vorstellen. Der ist ja auch bekannt als Suicide-Kopfschmerz, weil er so schlimm ist.
Boah, allein schon der Name.
Es wird gesagt, das ist mit der schlimmste Schmerz, den ein Mensch erleben kann. Im Vergleich zur Migräne dauert er aber höchstens 3 Stunden. Und darüber habe ich mit Matthias Kaas gesprochen. Er ist Leiter der Schmerzambulanz am Krankenhaus Medizinische Hochschule Hannover. Und er hat mal versucht zu verbildlichen, wie sich Clusterkopfschmerz anfühlt.
Ist es so ein bisschen wie, wenn man aus der Kälte in die Wärme kommt, jetzt im Winter zum Beispiel, man ist ohne Handschuhe Fahrrad gefahren, die Finger sind eiskalt und jetzt geht man in die Wärme hinein und dann öffnen sich die Blutgefäße so ganz allmählich gegen Widerstand gewissermaßen und das ist ja sehr schmerzhaft, das kennt wahrscheinlich jeder aus eigener Erfahrung und das ist eben so auf den Punkt auch dann hinter dem Auge, was stattfindet und mit sehr starker Aktivierung dieser Schmerzfasern einhergeht, woraus dann der Eindruck oder das Gehirn eben diesen sehr starken Schmerz entwickelt oder uns sagt, dass es eben sehr stark ist mit dem Schmerz.
Oh, Hölle. Tut es mir schon weh, wenn ich das zuhöre. Hattest du sicherlich auch mal, ne?
Ja.
Ohne Handschuhe Rad gefahren, dann nach Hause und jung und naiv, dann die Hände unter warmes Wasser.
Oh, Hilfe. Ganz schlimm, ganz schlimm.
Oh, das ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich das im Kopf habe über 3 Stunden.
Also bei der Migräne, das darf man nicht vergessen, da weiten sich die Blutgefäße auch. Aber der Schmerz ist anders. Also beim Cluster-Kopfschmerz wird eben gesagt, der Kopfschmerz ist hinterm Auge und im Schläfenbereich und einseitig. Mhm. Und für die Diagnostik ist auch wichtig, der Cluster-Kopfschmerz ist wesentlich offensichtlicher als die Migräne. Also du hast ein gerötetes Auge, eine verstopfte Nase. Häufig laufen den Patienten auch Tränen über das Gesicht.
Also kannst du es sehen von außen, ne?
Ja, genau. Anders als bei der Migräne. Und noch ein ganz wichtiger Unterschied ist eben die Dauer der Attacke, sagt Matthias Karst.
Die Menschen mit Cluster-Kopfschmerzen haben häufig mehrere von solchen Attacken, bis zu 8 innerhalb von 24 Stunden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, gerade auch wenn das nachts auftritt, dass das schon sehr störend, sehr irritierend ist. Die Menschen werden ja aus dem Schlaf heraus geweckt durch den Schmerz und er ist sofort quasi von 0 auf 100 extremst stark.
Und dieser Schmerz, der ist wohl so stark, dass die Betroffenen die ganze Zeit herumlaufen. Mhm. Also ein Arzt hat mir das als Tigern beschrieben. Mhm. Und davon haben manche Betroffene mehrere Attacken pro Tag und die dauern dann eben so zwischen 15 Minuten und 3 Stunden.
Also 8 wäre so das Maximum vielleicht pro Tag. Es gibt auch Leute, die haben vielleicht nur in Anführungszeichen 1 bis 2 Attacken. Aber wenn die jetzt zum Beispiel nachts auftreten, ist ja der Nachtschlaf gestört, dann ist wieder der nächste Tag nicht so gut. Also das kann bis zur Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung führen. Es hängt natürlich auch davon ab, ob das eine episodische Form ist oder eine chronische Form. Weil bei der episodischen Form hat man ja durchaus auch mal längere Zeiträume, auch mal länger als 3 Monate anhaltende Zeiträume. Das kann auch mal ein halbes Jahr sein oder ein Dreivierteljahr, wo gar keine Attacken auftreten. Also davon hängt das im Wesentlichen ab.
Also muss das gar nicht chronisch sein?
Nein. Also viele Betroffene haben das nur phasenweise. Also zum Glück trifft es auf 85% aller Cluster-Kopfschmerzpatienten zu. Mhm. Also die haben dann eine Episode und dann macht das eine Pause von mindestens 3 Monaten. Richtig schlimm ist es für so 10-15% der Patienten. Die haben Attackenepisoden mit Pausen dazwischen kleiner als 3 Monate. Und neben der Belastung durch den Kopfschmerz an sich kommt bei chronisch Erkrankten einfach dazu, die Schmerzschwelle sinkt total.
Natürlich ist es so, dass Leute, die oft solche Kopfschmerzattacken haben, das trifft jetzt nicht nur für den Cluster-Kopfschmerz zu, sondern auch für die Migräne, verändert sich dann in Richtung erhöhte Schmerzsensibilität. Da würde ich aber sagen, dass das ein allgemeines Phänomen bei Schmerzen, die häufig auftreten oder auch jeden Tag ständig da sind, ein allgemeines Phänomen ist, dass das Nervensystem dann in Richtung höhere Empfindlichkeit sich entwickelt.
Mhm. Weiß man denn, was da neurologisch passiert?
Grob ja, sagt Matthias Karst. Also der Cluster-Kopfschmerz ist so in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund gerückt oder auch in den letzten Monaten, weil Tom Kaulitz von Tokyo Hotel in seinem ja ziemlich viel gehörten Podcast auch darüber berichtet hat, der unter Cluster-Kopfschmerz leidet. Aber auch wenn Promis diese Art des Kopfschmerzes haben, man muss bedenken, dass im Vergleich wirklich wenige Menschen betroffen sind. Also in ganz Deutschland sind es so 100 bis 120.000. Mhm. Und auch deshalb sei in der Forschung zum Cluster-Kopfschmerz eben nicht so viel passiert wie in anderen Bereichen, also bei der Migräne zum Beispiel, sagt Matthias Karst.
Das kann man relativ leicht erklären damit, dass eben der Cluster-Kopfschmerz im Vergleich zur Migräne sehr viel seltener auftritt und dann der Anreiz vor allem von pharmazeutischen Unternehmen nicht so hoch ist, in der Richtung etwas zu entwickeln.
Hast du nochmal den direkten Vergleich, wie viele Leute sind betroffen von Migräne und wie viele von Cluster?
Also von der Migräne sind fast 1 Million betroffen, ungefähr 900.000 und Cluster eben 100.000 ungefähr.
Okay, ja. Das ist schon ein Unterschied, ne?
Ja, also bei der Migräne fast das Zehnfache.
Mhm.
Aber man hat das Erscheinungsbild des Cluster-Kopfschmerz schon relativ früh beschrieben, nämlich vor 70 bis 80 Jahren ungefähr. Seitdem hat man dann doch ein bisschen was herausgefunden. Also zum Beispiel, dass auch hier der Hypothalamus eine ziemlich große Rolle spielt.
Mhm. Okay, also wie bei der Migräne.
Ja, und es gibt noch eine Gemeinsamkeit zur Migräne. Das hatten wir vorhin einmal ganz kurz erwähnt. Dieses CGRP, das kommt wieder ins Spiel. Also dieses Calcitonin-Gene-Related Peptide, wodurch sich eben die Blutgefäße weiten, was so schmerzhaft ist.
Aber doch sind auch Migräne und Cluster völlig unterschiedliche Arten von primären Kopfschmerzen. Also
ja, sind sie. Da gehe ich auch gleich drauf ein. Aber vorher noch zu einer Gemeinsamkeit, die die beiden haben. Und zwar kann man auch das Auftreten des Cluster-Kopfschmerzes deutlich reduzieren. Und zwar, indem man Faktoren reduziert, die die Attacken provozieren, also Trigger.
Mhm.
Das hat mir Hartmut Göbel gesagt. Der leitet ja die Schmerzklinik in Kiel und der beobachtet, dass Entzündungen im Gesichtskopfbereich den Cluster-Kopfschmerz begünstigen.
Und das spricht auch dafür, dass zum Beispiel im Frühling und im Herbst, dann wenn Infektionen häufig auftreten, ganz besonders oft Cluster-Kopfschmerzen vorhanden sind. Für mich war auch interessant, dass während der Pandemie, als wir uns vor Infektionen schützten und Mund-Nasen-Masken trugen, dass die Häufigkeit von Cluster-Attacken jetzt deutlich reduziert war.
Ist da der Ablauf derselbe wie bei der Migräne? Also, dass der Hypothalamus als Generator Signale gibt und dann Entzündungen an den Nerven entstehen?
Ja.
Okay. Aber warum hat der Cluster-Kopfschmerz denn einen anderen Schmerz dann?
Also ich stelle mir das ein bisschen so vor wie Handball und Fußball. Also du hast die gleichen Komponenten und trotzdem ein ganz anderes Spiel.
Mhm. Denn hoffentlich kriegen wir jetzt keine bösen Mails von Handball- und Fußballmenschen.
Also die anatomischen Strukturen, die sind zwar ähnlich bei beiden Kopfschmerzen, aber beim Hypothalamus sind je nach Kopfschmerzart unterschiedliche Bereiche aktiviert.
Mhm.
Und der Reflex, der den Trigeminusnerv erregt, der ist beim Clusterkopfschmerz stärker als bei der Migräne.
Mhm.
Außerdem treten diese Clusterkopfschmerzen schneller auf und auch nachts aus dem Schlaf heraus. Und das alles zusammen erklärt dann eben die stärkere Schmerzheftigkeit beim Clusterkopfschmerz und die längere Attackendauer auf der anderen Seite der Migräne, was ja auch nicht schön ist.
Und was ist denn bisher bekannt, warum man es bekommt?
Das ist dann wieder so ähnlich wie bei der Migräne beim Clusterkopfschmerz.
Zur allgemeinen Verwirrung.
Genau. Darüber habe ich aber auch mit Matthias Karst gesprochen.
Warum jetzt einer diese Empfindlichkeit hat und der andere nicht, das ist eine Gretchenfrage. Das kann, glaube ich, keiner beantworten. Wie gesagt, ist, wenn der Vater und die Mutter auch schon Cluster-Kopfschmerz hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit 15, 20 Mal höher, das selber auch zu kriegen. Also da gibt es scheinbar genetische Faktoren. Und natürlich gibt es dann auch Auslöser. Alkohol zum Beispiel ist bei Cluster-Kopfschmerz-Patienten eigentlich fast immer ein Auslöser. Also bei Migräne kennen wir das auch, aber bei Cluster-Kopfschmerz ist das nahezu 100%, dass Alkohol dann auch die Attacken auslöst. Warum das so ist, wissen wir aber auch nicht. Das ist nicht klar und es gilt auch vielleicht für andere Nahrungsmittel, in denen vielleicht Glutamat drin ist zum Beispiel.
Okay, lass uns mal zur dritten wichtigen Form von primären Kopfschmerzen kommen, dem Spannungskopfschmerz. Du hast schon gesagt, für Betroffene fühlt es sich oft so an, als sei der Kopf in einer Schraubzwinge. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Metapher.
Also, beginnen wir mit dem Positiven. Dieser Kopfschmerz ist nicht so schmerzhaft wie Cluster oder Migräne. Mhm. Er betrifft den ganzen Kopf oder beide Stirnseiten. Allerdings ist er ziemlich verbreitet. Also 70% der Bevölkerung kennen ihn. Ich kenne ihn auch und er ist eben dann so dumpf drückend. Und im Vergleich zu mir empfinden den aber schon ziemlich viele Menschen als sehr einschränkend im Alltag, weil 1-2% leiden täglich unter Spannungskopfschmerzen. Mhm. Und da unterscheidet man nochmal episodischer Spannungskopfschmerz, also das sind dann weniger als 15 Tage pro Monat, und chronischer Spannungskopfschmerz. Mhm. Und dass dieser Spannungskopfschmerz, das ist oft am Anfang erstmal ein Warnsignal des Körpers, sagt Hartmut Göbel von der Schmerzklinik in Kiel.
Wir arbeiten zum Beispiel zu lange, sind zu konzentriert am Computer tätig und dann merken wir nach einigen Stunden, Nacken verspannt sich, die Schmerzempfindlichkeit wird größer, die Stirn tut weh und wir haben dann eben Kopfschmerzen. Eigentlich ist das eine vernünftige Reaktion zu der Zeit. Der Körper sagt, hör doch jetzt mal auf, geh an die frische Luft und laufe ein bisschen, mach Sport und lenke dich ab und entspanne dich. Und wenn wir das tun, verlieren wir auch wieder den Schmerz, weil Entspannung und Ruhe, Ausgleich, auch Sport kann die Schmerzempfindlichkeit reduzieren.
Und ob Sport hilft oder nicht, das ist auch ein Unterscheidungskriterium für Spannungskopfschmerz und Migräne. Denn Spannungskopfschmerz, der wird durch Sport besser. Bei Migräne ist Bewegung in vielen Fällen nicht mal möglich oder es wird dann viel, viel schlimmer noch. Trotzdem fühlen sich möglicherweise manche Migränen an wie Spannungskopfschmerz. Das hat mir Peter Kropp erzählt. Er leitet das Institut für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Uniklinik in Rostock. Und auch wenn man davon ausgeht, dass die Schmerzschwelle immer weiter nach unten geht, je länger man Schmerzen hat, gibt es eine Theorie für die Entstehung des Spannungskopfschmerzes, wo man sagt, da kann der Körper nicht mehr eine ganze Attacke ausbilden und deshalb wechselt er sozusagen die Schmerzform.
Also wenn ich eine normale episodische Migräne habe, dann habe ich immer so, was weiß ich, vielleicht einmal in der Woche einen Migräneanfall. Das ist so ganz typisch. Da hat man dann die Migräne und dazwischen hat man nichts. Wenn ich aber mehrfach Migräne habe pro Woche, dann ist die Migräne gar nicht mehr so intensiv, aber ich habe dann immer so einen Dauerzustand an Kopfschmerzen. Den haben wir früher oft als Spannungskopfschmerz bezeichnet. Heute würde ich das sogar in Frage stellen und würde mich fragen, ob das nicht auch eine Migräne ist, die aber so nicht richtig rauskommen kann, weil der Kopf schon so geplagt ist durch die Kopfschmerzen, dass er gar keine Migräne mehr richtig aufbauen kann. Das kostet ja sehr viel Energie. Deswegen brauchen wir ja für die Migräne auch Gummibärchen oder Spaghetti oder Schokolade. Und es ist auch nicht die Schokolade, die die Migräne auslöst, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass die Migräne im Kommen ist.
Und wie kann ich denn jetzt herausfinden, ob es eine Migräne ist oder in Anführungsstrichen nur ein Spannungskopfschmerz?
Naja, also Peter Kropp sagt, dass man da in der Diagnostik wirklich gut zuhören muss. Und das ist natürlich ein Problem, weil viele Ärzte sich gar nicht so viel Zeit nehmen. Und Peter Kropp sagt aber auch, dass es halt, selbst wenn man sich viel Zeit nimmt, nicht so leicht ist und man muss sich gut auskennen und gut informiert sein.
Aber du hast doch vorhin gesagt, dass man Migräne und Clusterkopfschmerzen in bildgebenden Verfahren nachweisen kann.
Ja und nein.
Okay.
Ja. Wie so oft, so leicht ist es da nicht. Also der Hypothalamus ist bei beiden aktiv und das kann man auch nachweisen durch bildgebende Verfahren. Aber man muss bedenken, der Hypothalamus ist relativ häufig aktiv in unserem Leben. Also der ist auch aktiv, wenn wir gestresst sind. Der ist aktiv, wenn wir hungrig sind. Der ist aktiv, wenn wir müde sind. Da gibt es eben viele Situationen, wo man das sehen kann.
Okay, das heißt, es ist so ein bisschen, ja, vielleicht wie so mit Entzündungswerten im Blut. Also man kann nachweisen, dass da was ist, aber man kann nicht sagen, was.
Genau, es ist kein spezifischer Marker. Da ist man dran, spezifische Marker zu finden. Also man hat überlegt, das zum Beispiel über einen erhöhten CGRP-Wert zu machen. CGRP ist dieses Peptid, wodurch die Durchblutung gefördert wird im Gehirn, was dann so wehtut. Das kann man über Speichel und auch Tränenflüssigkeit messen. Darüber habe ich mit Tim Jürgens gesprochen, der ist Neurologe in Güstrow, also das ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Das eine ist das Problem des funktionellen Kopfschmerzes und Das sind im Prinzip alle Kopfschmerzen in dieser Gruppe 1 der internationalen Klassifikation der Kopfschmerzerkrankungen aufgeführt werden. Das ist eben die Migräne, das sind die trigeminoautonomen Kopfschmerzen mit dem Cluster-Kopfschmerz als bekanntestem Vertreter und eben auch der Kopfschmerz vom Spannungstyp. Das sind alles Erkrankungen, bei denen man bis heute kein sicheres Mittel hat, die apparativ festzustellen. Wenn Sie das Bein gebrochen haben, dann können Sie das Röntgen, dann sehen Sie, das Bein ist gebrochen und dann müssen Sie gar nicht mit dem Patienten reden, um diese Diagnose zu stellen. Bei den primären Kopfschmerzen haben wir zumindest bis heute nicht den einen Marker, der uns erlaubt, mit Sicherheit zu sagen, dass es sich um eine Migräne oder einen Spannungskopfschmerz handelt. Da sind wir auf die klinische Diagnostik angewiesen.
Was meint ihr denn hier mit funktioneller Kopfschmerz?
Das ist einfach ein anderes Wort für primäre Kopfschmerzen. Okay. Und um die zu diagnostizieren, also das basiert im Moment zu 95% darauf, was die Patienten den Ärzten erzählen, sagt Tim Jürgens. Und er hat aber Hoffnung, dass sich das ändert. Allerdings braucht das wohl noch eine Weile.
Vielleicht ändert sich das jetzt. Wir haben ja unglaublich viele Ansätze mittlerweile aus dem Bereich der KI. Und vielleicht ist es ja irgendwann so, dass wir Patienten befragen, das alles aufschreiben, dass dann eine KI die Krankenakte scannt und sagt, ja, das klingt wie ein Spannungskopfschmerz, das klingt wie eine Migräne. Aber da sind wir noch nicht. Und da werden wir, glaube ich, so bald auch noch nicht sein. Ja.
Weiß man denn, wo Spannungskopfschmerz ausgelöst wird? Also wo er konkret im Kopf losgeht?
Nee. Da habe ich mit Tim Jürgens drüber gesprochen und er meinte, das ist eben das große Enigma beim Spannungskopfschmerz.
Entsteht er im Gehirn selber oder entsteht er in der Peripherie, also zum Beispiel in Muskeln am Nackenbereich, ja, die jetzt irgendwie schmerzhaft verhärtet sind, dann wird ja ein schmerzhafter Impuls zum Gehirn hingeleitet. Den Prozess, den nennen wir periphere Sensitivierung, also Schmerzrezeptoren werden in der Peripherie, also außerhalb des Gehirns, gereizt und melden dem Gehirn eben Aktivität, also Schmerz.
Und dann verhärten sich zum Beispiel die Muskelfasern. Es kann zu Entzündungsprozessen kommen und zu einer Minderdurchblutung der Muskeln. Und die Fließgeschwindigkeit verändert sich, also vom Blut in den Hirnhautgefäßen.
Dann gibt es eine zentrale Komponente, die eben im Gehirn sich abspielt. Und dort scheint es zu einer erhöhten Bereitschaft zu kommen, dass eintreffende Schmerzreize als schmerzhafter bewertet werden, als sie eigentlich sind. Das nennt man zentrale Sensitivierung. Also ein einkommender Schmerzreiz wird plötzlich höher bewertet, als er beim Eintreffen noch ist. Ja, also das wird also quasi upgegradet dann. Ja, und ein leichter Schmerz ist plötzlich stark, weil er einfach im Gehirn aufgewertet wird.
Schmerzhafte Impulse von außen kommen dann zum Trigeminusnerv.
Und das kennen wir ja schon von der Migräne, ne?
Ja, und vom Cluster.
Wo geht das Ganze los? Das wissen wir nicht heutzutage. Ja, also ist es ein schmerzhafter Impuls aus der Peripherie, der das Ganze ins Laufen bringt, der auf ein ja, empfängliches Gehirn trifft, was eben auf solche Schmerzreize besonders empfindlich reagiert und dann eben dieses Trigeminus-Kerngebiet von der Leine lässt und die Kontrolle darüber verliert? Oder ist es eine zentrale Fehlregulation, also aus den Tiefen des Gehirns kommende Fehlregulation, zum Beispiel von den Nerven, von den Muskelstrukturen im Nacken, die dann eben auf irgendwelche leichten Reize empfindlicher reagieren, sich zusammenziehen, dann Schmerzreize Richtung Gehirn senden, ne, sodass es eben nur vorgetäuscht beginnt in der Peripherie, ist der aber eben auf eine veränderte Feinregulation der Muskelfasern durch das Gehirn selber entstanden ist. Also in dem Fall wäre das dann ein zentraler Beginn der Attacke.
Lass mal gucken, was man dagegen machen kann. Also wie kann man denn verhindern, dass man überhaupt primäre Kopfschmerzen kriegt?
Ja, das ist leider nicht so ganz einfach. Also Migräne und Clusterkopfschmerzen sind genetisch bedingt. Dazu gibt es auch Zwillingsstudien, die das zeigen. Der Spannungskopfschmerz hat genetische Einflüsse, sagt Tim Jürgens. Wir haben vom Spannungskopfschmerz vorhin aber ja auch schon gehört, wenn man Signale des Körpers ignoriert, also nach Pause mal weg vom Bildschirm und sowas, dann kann so ein Schmerz chronisch werden, also wenn man es immer wieder ignoriert. Und alle Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, nur Medikamente zu nehmen gegen Kopfschmerzen, das reicht nicht. Also man muss wirklich das Verhalten anpassen.
Mhm. Naja, ich merke ja schon mit meiner nicht sehr krass ausgeprägten Form, wie sehr mich die Migräne beeinflusst. Da kann ich mir schon vorstellen, wie krass das auch andere einfach psychisch formen kann.
Ja, das kann man so sagen. Und also es gibt auch psychologische Ursachen, die das eben triggern. Und darüber habe ich mit Peter Kropp gesprochen. Den hatten wir jetzt schon ein paar Mal gehört von der Uniklinik in Rostock. Er ist Institutsdirektor der Schmerzklinik und zu ihm kommen eben Patienten, um auch den Umgang mit den Schmerzen zu lernen. Als ich mit ihm das Interview geführt habe, da hat er mir erzählt, er wohnt eigentlich in Kiel und deshalb verlängert er sein Wochenende, um eben länger zu Hause sein zu können. Und an den Tagen, an denen er in Rostock ist, da arbeitet er dann aber ziemlich viel.
Wahrscheinlich mache ich genau das, wo wir unsere Migränepatienten besonders darauf achten, dass sie wirklich die Zeiten einhalten, dass sie Pausen machen, dass sie nicht mehr, also nicht 150-prozentig arbeiten. Wenn ich so gucke, dann bin ich am Dienstag schon, Mittwoch schon so weit wie andere am Freitag.
Für viele auch der Klassiker, ne?
Ja, und dabei ist es bei Kopfschmerzen extrem wichtig, Pausen zu machen. Mhm. Also das gilt auch für alle drei Arten der primären Kopfschmerzen, weil Stress einfach sehr oft als Auslöser genannt wird. Grob hat mir aber eine interessante Beobachtung erzählt.
Zum Beispiel haben Raucher ja viel weniger Migräne als Nichtraucher. Warum? Weil Raucher, wenn sie richtig qualmen, dann alle Stunde mal eine Pause machen, um rauchen zu können. Und solche Pausen schlagen wir unsere Migränepatienten auch vor. Aber nicht eben, damit sie dann rauchen, sondern dass sie mal kurz weggehen.
Okay, das ist schräg, aber eigentlich ein ganz spannender Aspekt. Das ist auf jeden Fall gutes, unnützes Wissen für abends um drei in einer WG-Party, falls es die noch gibt.
Also das soll auch nicht heißen, das hat Peter Kropp noch dazu gesagt, dass Migräniker jetzt anfangen sollen zu rauchen.
Er ist ja häufig ein Trigger, ne?
Genau.
Ja, ja.
Aber es spielt eben in diese Stressproblematik mit rein. Mhm. Und zum Thema Stress als Trigger hat er noch was gesagt, was ich ganz wichtig finde.
Also Stress brauchen wir und wir bringen auch niemandem bei, dass er so ganz entspannt durchs Leben geht. Das ist nicht gefragt. Aber ich muss wissen, wie ich es erkaufe, wenn ich jetzt sehr stark angespannt bin. Und dann weiß ich jetzt, kann ja auch sein, dass ich sage, ich bin heute mal richtig aushausig und hau mal auf den Putz. Aber dann muss ich auch wissen, dass ich dann möglicherweise danach auch eine Migräne kriege. Anders gesagt, wenn ich dann mal am Wochenende ganz ruhig bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich sonst auch noch ruhig reagiere, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mal ohne Kopfschmerzen durchkomme.
Und da ist auch der Umkehrschluss ganz, ganz wichtig. Denn die Patienten müssen ihr Verhalten beobachten oder sollen ihr Verhalten beobachten, um Träger zu finden.
Ich finde das total super, ihm zuzuhören, weil er nochmal eine neue Perspektive reinkommt, dass man sozusagen damit auch arbeiten kann, dass man gar nicht so sehr nur Opfer in Anführungsstrichen dieser Kopfschmerzen ist, sondern wirklich das irgendwie einbauen kann. Habe ich bisher noch nie so gesehen. Was passiert denn da genau in dieser psychologischen Beratung? Wie gehen denn Therapeuten vor in so einem Fall?
Psychotherapie und Medikamente sind zwei Säulen der Behandlung. Und die dritte Säule, das ist tatsächlich Beratung. Und die findet Peter Kropp enorm wichtig.
Wir beraten die Patienten, was sie haben. Und wir beraten sie vor allem und sagen, pass auf, wenn du mehr als an 10 Tagen Medikamente zu dir nimmst, und zwar Schmerzmedikamente oder Medikamente gegen Migräneanfälle zu dir nimmst, das ist nicht gut. Weil der Kopf, der reagiert drauf und dann kriege ich mehr Migräneanfälle, wenn ich mehr Akutmedikamente zu mir nehme.
Eine klassische Behandlungsmethode ist da übrigens das Kopfschmerztagebuch, um Trigger zu finden. Bei Migräne ist das oft Alkohol und Schlafmangel. Bei Cluster ist es auch sehr oft Alkohol und bei fast allen Patienten Nikotin. Mittlerweile kann man das auch gut über eine App machen, wurde mir gesagt. Da werden dann einige Parameter abgefragt, wie Schmerzstärke, Attackendauer, ob man Medikamente eingenommen hat oder nicht. Und wenn man Medikamente genommen hat, welche. Und da gibt es dann eben auch noch ein Bemerkungsfeld. Da kann man sowas reinschreiben wie zu wenig geschlafen, ein Glas Wein getrunken und sowas.
Also mögliche Trigger.
Ja, genau.
Benennen.
Aber Peter Kropp sagt, dass man es mit so Tagebüchern auch nicht übertreiben sollte.
Wenn ich ein Migränetagebuch täglich ausfülle, dann darf ich ja nie vergessen, dass ich Migräne habe. Und wir wollen unseren Patienten beibringen, dass sie die Migräne vergessen.
Annika Sandré von der Selbsthilfegruppe, die hat mir aber gesagt, dass Dokumentation ganz, ganz wichtig ist, weil die Krankenkassen das zum Beispiel einfordern für Behandlungen oder auch, wenn man so weit gehen muss, um die Berufsunfähigkeit nachzuweisen. Mhm. Neben Trägerfindung geht es bei Peter Gropp in der Klinik aber darum, dass die Patienten Methoden lernen, um mit Schmerz umzugehen, damit sie eben nicht so viele Medikamente nehmen müssen.
Deswegen das Ausbremsen, das normalerweise die Medikamente machen, indem sie einen langsam machen, Beta-Blocker zum Beispiel oder Antiepileptika oder das Amitriptylin als Antidepressivum, dieses Ausbremsen vom Kopf, das kann man auch viel einfacher mit verhaltenstherapeutischen Verfahren machen. Und dann kann ich über Entspannung, über Achtsamkeitsverfahren kann ich genauso meinen Kopf verlangsamen. Da brauche ich kein Medikament dazu. Es dauert halt länger. Und wenn ich mit Medikamenten einen Effekt so nach 1-2 Monaten habe, brauche ich halt deutlich länger, um über verhaltenstherapeutische Verfahren dann solche Effekte zu bekommen. Am besten übrigens wirkt beides, wenn man das zusammen macht. Das wäre dann der multimodale Ansatz.
Deshalb versuchen Sie in der Klinik, den Patienten Entspannung beizubringen, zum Beispiel über Biofeedback. Dabei werden Körperfunktionen mithilfe von elektronischen Geräten erkennbar gemacht. Mhm. Also zum Beispiel geht man über die Handwärme, weil kalte Hände bedeutet Stress. Oder man geht über die Herzfrequenz oder die Atmung. Mhm. Und so erfährt der Patient eben den Zustand seiner Muskelspannung.
Aber wie läuft das denn genau ab?
Also ganz grob, durch Oberflächenelektroden misst man Muskelaktivitäten und die werden in Signale übersetzt. Dafür gibt es dann so Apparaturen bei Peter Gropp in der Klinik.
Wenn ich das messe und an einem Messgerät beobachten kann, wie ich diese Kurve runterbekomme, ist ein ganz geniales Erlebnis, wenn ich merke, ich denke gerade an meinen Vermieter oder so und dann geht das Ding hoch und dann weiß ich plötzlich, was das alles mit mir ausmacht. Und wir bringen unseren Patienten bei, dass sie gesteuert über so eine Rückmeldefunktion von Körperreaktionen, dass sie sich da entspannen. Und dann kann man genau gucken, wie gut man sich entspannen kann und kann da noch ein bisschen nachregeln.
Heißt es dann eigentlich auch, dass Migräniker öfter gestresst sind?
Ja, sagt Peter Gropp. Also das kann man vielleicht auch ein bisschen erklären durch eine andere Perspektive auf die Erkrankung.
Typische Situation von Migränepatienten ist, wenn sie in der Familie spazieren gehen, dann dreht sich der Migränepatient gelegentlich um und guckt, ob da nicht ein Fahrrad vielleicht auf dem Weg fährt und sichert sozusagen seine Sippe ab. Da kann man jetzt auch spekulieren, vielleicht ist ja die Eigenschaft, migränös zu handeln, also so umsichtig zu handeln, vielleicht hat das die Menschheit schon mal gerettet vor dem Aussterben. Also so weit würde ich sogar gehen, weil die hören das Knacksen im Wald und das wissen wir mittlerweile, dass Migränepatienten sehr gute Problemlöser sind. Die gehen an ein Problem ganz anders ran als der Normalgesunde, weil sie da tiefer reingehen. Sie denken manchmal eher um die Ecke und können dadurch Probleme besser lösen.
Noch ein Punkt. Viele Migräniker sind lange im Leben kognitiv sehr fit.
Und wenn sie dann mal ihre 50 oder 60 oder gar 70 erreicht haben, dann wirken die im Kopf wie Jugendliche. Und wie gesagt, das ist eine Eigenschaft, die man nicht unbedingt jetzt als negativ ansehen kann. Und deswegen möchten viele Migränepatienten auch nicht so sehr die Prophylaxe, die normale Prophylaxe mit Medikamenten zu sich nehmen, weil sie da in diesen Eigenschaften gehemmt werden.
Eine andere Möglichkeit zur Prophylaxe ist übrigens Sport.
Oh ja, Sport. Den Gedanken hatte ich auch. Hatte ich auch schon häufiger gehört, dass Sport einfach begünstigend ist. Also grundsätzlich ja fürs Wohlbefinden, vielleicht ja auch für die Migräne.
Also falls du wieder anfangen möchtest, mehr Sport zu machen, am besten Vertikalbewegungen. Also Seilspringen zum Beispiel, das ist gut gegen Migräne, also als Prophylaxe, damit die Attacken nicht so oft da sind. Trampolinspringen.
Echt? Seilspringen? Hüpfen? Also wenn ich Kopfschmerzen habe, beziehungsweise also wenn mein Kopf wehtut, dann ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, auf ein Trampolin zu steigen. Und das soll prophylaktisch helfen.
Ja, also ich war auch überrascht. Peter Gropp weiß auch nicht so genau, warum das so ist. Dazu gibt es auch keine Studien. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den er hat. Generell, Bewegungsmangel kann aber ein Grund sein, warum Kopfschmerzen zunehmen. Mhm. Es werden natürlich auch mehr Daten erhoben als zum Beispiel noch vor 30 Jahren. Also es gibt viel mehr Umfragen zum Beispiel. Deshalb wissen wir jetzt vielleicht auch nur von mehr Menschen, dass sie regelmäßig unter Kopfschmerzen leiden. Trotzdem, es gibt eine Studie, die ist schon relativ alt und die zeigt eben, dass bei Kindern die Abnahme von Bewegung immer mit Kopfschmerzen assoziiert ist.
Und was weiß man denn grundsätzlich über Kinder und Migräne?
Kinder können auch Migräne bekommen. Und Peter Gropp hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Und zwar sagt er, dass Erwachsene mit Migräne früher als Kinder häufig Bauchschmerzen hatten. Mhm. Und so mit Schulbeginn, da scheint der Schmerz dann vom Bauch in den Kopf zu wandern.
Okay, Schulstress.
War auch mein erster Gedanke. Aber Peter Kropp vermutet, dass in dieser Phase irgendwas bei Kindern körperlich in der Entwicklung stattfindet und sie deshalb anfangen, Migräneattacken zu bekommen. Mhm. Ich finde, solche Beispiele zeigen dann halt wirklich gut, dass es manchmal sehr leicht ist, äußere Faktoren mit Schmerzen zu korrelieren, die halt eigentlich nur zufällig zusammenhängen.
Und wie komplex das alles ist.
Bei Kindern mit Migräne rät Peter Kropp den Eltern übrigens etwas, das ich, etwas unkonventionell fand im ersten Augenblick. Denn wenn sie morgens Migräne haben, sollen sie trotzdem zur Schule gehen.
Ach krass, wirklich? Mhm. Also, boah, das stelle ich mir aber übel vor. Also, wenn man bedenkt, dass viele Erwachsene mit so einer Migräne, also während einer Attacke ja eigentlich nur im Dunkeln liegen können und einfach nur Ruhe brauchen und dann im Gegenzug dazu, dass Kinder in die Schule gehen.
Fand ich auch. Das soll aber tatsächlich die Kinder schützen, also vor sogenannter Schulvermeidung.
Mhm.
Wir wissen nämlich, dass nach 2-3 Stunden in der Regel die Migräne besser wird. Und wenn sie aber 3-4 Mal an die Schule denken und dann Migräne kriegen, dann entsteht genau das, was wir eigentlich verhindern möchten. Deswegen, der Tipp ist immer, auf jeden Fall in die Schule gehen, zur Schule gehen, auch wenn der Migräneanfall im vollen Gange ist und wenn das Kind wirklich grün im Gesicht ist. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ausdrücken muss. Aber also wenn es ihm ganz schlecht geht. Und das sieht natürlich dann auch der Lehrer. Das sehen dann auch, oder die Lehrerin, oder das sehen die Schüler auch, dass es dem Kind nicht gut geht. Und nach ein paar Stunden geht es dann wieder ganz normal.
Ach so, verstehe. Das soll also nicht assoziiert werden miteinander.
Ja, genau.
Wir haben schon gehört, was man tun kann, um Kopfschmerzen zu vermeiden oder zumindest Ausbrüche unwahrscheinlich zu machen. Wir haben über Sport geredet, wir haben darüber gesprochen, dass man Trigger identifizieren soll und einiges anderes. Aber was, wenn man die Kopfschmerzen nicht vermeiden kann und sie dann eben da sind? Also du hast vorhin auch Medikamente erwähnt. Was gibt es denn da? Da weiß man ja auch schon einiges aus der Forschung.
Also es ist, glaube ich, wie häufig in der Medizin, es gibt eine Schere zwischen Therapie und Wissensstand, weil das Erforschte muss man dann ja erstmal in die Therapie umsetzen. Und deshalb zu Beginn, es gibt universelle Schmerzmedikamente. Das ist Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac, das kennt man ja so. Das sind sogenannte NSAIDs auf Englisch und auf Deutsch nicht-steroidale Antirheumatika. Die wirken entzündungshemmend. Mittlerweile haben wir aber auch spezifische Kopfschmerzmedikamente. Und Hartmut Göbel von der Schmerzklinik in Kiel, den wir am Anfang gehört haben, der hat ja auch ein bisschen was zur Geschichte des Schmerzes gesagt und er hat mir auch was zur Geschichte der Medikamente gegen Kopfschmerzen erzählt.
Tatsächlich ist die Wissenschaft, wie man Kopfschmerzen behandelt, ein sehr junges Feld. Aspirin wurde Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und 100 Jahre war praktisch Stillstand gewesen.
Doch dann ist bei der Migräne ein bisschen was passiert.
Es kam dann später für die Attackentherapie das Ergotamin dazu. Und das war für 70 Jahre praktisch die einzige Option, um schwere Attacken zu behandeln. Das hatte eine Reihe von Nebenwirkungen, aber es gab für schwer betroffene Menschen keine Option anderer Art. Und Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre wurden verschiedene Serotoninrezeptoren entdeckt und es gelang, ganz spezifische Serotoninrezeptoren im Kopf dann eben zu aktivieren oder zu blockieren.
Einen dieser Rezeptoren hat man identifiziert als ein Steuerungselement der Migräneattacken. Dadurch gelang es dann, Medikamente zu entwickeln, die daran andocken. Das sind die sogenannten Triptane.
Ah, genau, die hattest du am Anfang erwähnt, ja?
Genau. Das war wohl ein absoluter Gamechanger für die Betroffenen. Denn normale Schmerzmittel helfen oft nicht gegen Migräne oder nur wenig. So eine Entwicklung, also so eine Gamechanger-Entwicklung, die gab es dann nochmal, und zwar 2018. Da kamen dann Antikörper zur Prophylaxe auf den Markt. Die setzen am CGRP-Protein an. Da machen dann die Antikörper das Protein unschädlich und dadurch wird die Schmerzkaskade unterbrochen. Annika Sandré hat mir von ihrer Erfahrung im Interview erzählt.
Das war super. Das hat wirklich total gut geholfen. Ein paar Zyklen lang. Da hat sich wirklich die Attackenfrequenz und vor allem die Schmerzstärke reduziert. Da bin ich von 25 auf 15 Tage gerutscht, was natürlich für jemanden, der keine Migräne hat, irgendwie immer noch gruselig ist. Aber für mich war das schon irgendwie ein Quantensprung.
Und irgendwann hat es dann gar nicht... Also
und dann hat es nachher nicht mehr gewirkt, nein. Dann, aber warum, weiß ich nicht. Und ist auch, glaube ich, noch nicht so richtig erforscht. Also weiß ich jetzt nicht. Aber da muss man wieder einen anderen Antikörper probieren. Es gibt ja zum Glück 3 und die habe ich auch alle genommen. Und jetzt mache ich Pause, weil die nicht mehr so richtig gewirkt haben.
Klingt am Anfang so vielversprechend und dann entwickelt sich das so.
Ja, aber dieses Jahr soll eine neue Medikamentenklasse auf den Markt kommen. Das ist gut wegen des Gewöhnungseffekts vieler Patienten, also das, was Annika Sandré auch gerade beschrieben hat. Die kann man auch in der Therapie bei Menschen einsetzen, die Medikamente wie Triptane aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht einnehmen können. Und diese Medikamente, die dann jetzt auf den Markt kommen, das sind die sogenannten Gepante.
Mhm.
Und die wirken sowohl akut als auch prophylaktisch. Das ist neu. Die setzen auch am CGRP-Rezeptor an und sorgen dafür, dass CGRP erst gar nicht am Rezeptor andocken kann. Dadurch bleibt die Wirkung vom CGRP aus und deshalb wird die Schmerzkaskade auch unterbrochen. Das Medikament hat auch Nebenwirkungen, also Übelkeit und Gesichtsschwellung. Mhm. Das ist aber verkraftbar für viele Migränepatienten, also besonders, wenn man viele Attacken hat.
So das kleinere Übel.
Genau. Es ist halt ein neues Tool im Werkzeugkasten. Die sind aber, so wie viele Migräne-Medikamente, sehr teuer. Und das führt wohl auch dazu, dass Ärzte Angst haben, dass die Krankenkassen Geld zurückfordern, vermutet Annika Sandré.
Nee, das kann ich Ihnen aber nicht verschreiben, weil das, also ich kriege ja dann Regress und so. Dann stehen Sie da und sagen, es gibt das Mittel, aber der Arzt verschreibt es Ihnen nicht, weil er natürlich vielleicht auch berechtigt Angst vor Regress hat.
Okay, und Regress, das ist hier dann diese Rückforderung der Krankenkassen.
Ja. Und auch Annika Sandré sagt, dass es durchaus Sinn macht, Pause von Medikamenten zu machen. Mhm. Also bei Übergebrauch von Schmerzmedikamenten kann es eben zu sekundären Kopfschmerzen kommen, also Kopfschmerzen als Nebenwirkung der Medikamente. Und deshalb gibt es die 10-in-20er-Regel. Und das heißt, an 10 Tagen darf man Tabletten nehmen. Das heißt sowohl Kopfschmerztabletten wie Triptane, aber auch Schmerzmittel wie Ibuprofen. Und da wird auch wirklich häufig drauf geachtet, weil dieser Medikamentenkopfschmerz, das ist ganz schnell ein Problem.
Also 10-20er-Regel, an 10 Tagen nimmt man Medikamente, an 20 Tagen ist man medikamentenfrei.
Genau.
Und was ist mit Clusterkopfschmerz? Hilft das da auch?
Man hatte gehofft, dass die Antikörper gegen das CGRP-Protein auch helfen. Das ist leider nicht der Fall, sagt Matthias Karst aus Hannover.
Es scheint nicht so zu sein, dass diese monoklonalen Antikörper, die bei der Migräne eine sehr, sehr gute Wirkung gezeigt haben oder zeigen, dass das in der gleichen, im gleichen Ausmaß auch für den Clusterkopfschmerz zutrifft. Das ist eben leider nicht der Fall. Also wir haben nur in den USA eine Zulassung für Galcanezumab und für die anderen 3 Antikörper eben nicht. Und in Europa hat man die Zulassung auch nicht bekommen für Galcanezumab. Also die Daten sind nicht so stark, so könnte man vielleicht sagen, dass man die Behörden da überzeugt hätte, dafür jetzt auch in Europa eine Zulassung zu geben.
Es gibt andere Möglichkeiten. Also reiner Sauerstoff, der hilft 70% der Betroffenen. Das sagt Matthias Karst und der hat mir auch erklärt, wie das dann abläuft, diesen reinen Sauerstoff einzuatmen.
Wie so eine Maske, die man vielleicht im OP auch einsetzt, die man so auf Nase und Mund stülpt, sodass man halt möglichst wenig Umgebungsluft einatmet, sondern möglichst nur die Luft, die aus dem, die Sauerstoff angereicherte Luft aus dem Beutel, dass man nur diesen Sauerstoff einatmet. Und wenn man das dann 5 bis 10 Minuten, ja eher 10 Minuten macht, dann besteht eine ganz gute Chance, dass dadurch die Clusterattacke beendet werden kann.
Ja, okay, aber so eine Flasche und dieses ganze Gerödel, das kann man ja nicht einfach so mit in der Tasche tragen.
Auf keinen Fall. Also das ist wirklich mit Aufwand verbunden. Das ist halt auch eine Metallflasche. Einige Triptane helfen aber beim Clusterkopfschmerz. Zum schnell mal reinwerfen sind sie beim Clusterkopfschmerz aber leider auch nicht geeignet, weil der Weg also wenn die Triptane in Tablettenform verabreicht werden, dann ist der Weg über den Darm zu lange. Deshalb muss man es sich spritzen. Es gibt auch noch die Möglichkeit des Nasensprays für einige Triptane. Und dann gibt es noch eine Hoffnung, und zwar LSD. Und das hat Matthias Karst mir dann auch noch erzählt.
Da gibt es ganz viel Hinweise aus, wir nennen das Erfahrungsmedizin, also dass einzelne Personen das probiert haben und ihre damit ganz gute Effekte erreicht haben und dann das eben im Internet publiziert haben oder angegeben haben. Und es gibt zum Beispiel in den USA eine große Selbsthilfegruppe, die heißt Cluster Busters. Und die haben mal ganz viel solche Daten auch gesammelt von ihren Mitgliedern. Und da hat man gesehen, dass ganz viele Patienten, die das ausprobiert haben, davon profitiert haben.
Die Cluster Busters ist schon ein sehr guter Name.
Ja.
LSD einzunehmen, das hat aber auch, wenn man jetzt in diesem Falle so will, starke Nebenwirkungen. Also
ja, und da gibt es aber zwei Möglichkeiten. Entweder man dosiert es so gering, dass keine Nebenwirkungen auftreten. Dann hilft es aber auch nicht so gut gegen den Clusterkopfschmerz. Und dann gibt es die Möglichkeit, Brom-LSD zu verabreichen. Das führt nämlich selten zu Halluzinationen. Die Konsumenten fühlen sich tatsächlich eher beruhigt. Mhm. Matthias Kaas selbst hat eine Studie damit gemacht, als individuellen Heilversuch. Das ist allerdings schon ein bisschen her. Das war 2008, 2009. Und einen individuellen Heilversuch, den kann man bei Patienten machen, bei denen man wirklich schon alles probiert hat. Und da darf man dann eben Medikamente geben, die so noch nicht zugelassen sind. Mhm. Allerdings trägt der Arzt die Verantwortung selbst. Und bei diesem Versuch damals, 2008, 2009, da haben die Patienten eben Brom-LSD genommen und zwar nur 3-mal. Und das hat dann von Mal zu Mal zu weniger Attacken geführt, sagt Karst.
Dann interessanterweise auch für viele Monate so, halbes Jahr haben wir gesehen, teilweise ein Jahr, wo dann die Patienten, die vorher jeden Tag eine Attacke oder mehrere Attacken hatten, dann gar nichts mehr haben. Also scheinbar berühren diese Substanzen, nennen wir das mal simpel, einen Schalter, der dazu führt, dass die Häufigkeit dieser Cluster-Kopfschmerzattacken dann sich total reduziert bis hin zu gar nicht mehr auftreten, bevor das dann vielleicht nach einem Jahr wieder losgeht.
Und wieso wird das nicht zugelassen als Medikament?
Das habe ich mich auch gefragt und das habe ich dann auch Matthias Kaas gefragt. Und er sagt, es gibt viele Daten, aber Zulassungsstudien, die fehlen eben noch. Und das hängt auch an der Finanzierung.
Wir müssen ja eine ganze Menge Schritte durchlaufen werden. Zum Beispiel sogenannte Phase-1-Studien und dann eine Phase-2-Studie und so weiter. Und vieles ist auch schon gemacht, aber es fehlen eben jetzt noch diese Phase, vor allem diese Phase-2-Studien an Patienten mit chronischem Clusterkopfschmerz, wo man einen Vergleich mit einem Placebo-Molekül, einem Scheinmedikament durchführt, um eben am Ende auch eine Zulassung für so ein Medikament zu bekommen.
Dass man Medikamente einsetzt, die eigentlich für was anderes gedacht sind, das gibt es relativ viel beim Kopfschmerz. Mhm. Also zum Beispiel bei Migräne, da werden auch Beta-Blocker verabreicht und beim Spannungskopfschmerz werden Antidepressiva verschrieben, also manchmal.
Aber ich dachte, es sei keine psychische Erkrankung.
Ist es auch nicht. Und trotzdem zeigen Erfahrungswerte eben, dass Antidepressiva helfen.
Okay.
Und dazu kommt Angststörungen, Depressionen, das geht häufig Hand in Hand mit Spannungskopfschmerzen. Und da ist es eben auch so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also was war zuerst da, der Spannungskopfschmerz oder die Depression? Mhm. Oder die Depression durch den Spannungskopfschmerz? Trotzdem ist Kopfschmerz, also auch Spannungskopfschmerz, keine psychologische Erkrankung, sagt der Neurologe Tim Jürgens vom Klinikum in Güstrow.
Die Aussage, das ist alles nur eingebildet, das trifft den Kern. Ich denke, wir sehen ja auch organische Veränderungen, ich eben sagte, in den Muskeln zum Beispiel, die eben schmerzhaft betroffen sind. Wir sehen eben auch veränderte Muster in der Bildgebung, wenn wir uns das Gehirn anschauen von Patienten mit einem chronischen Spannungskopfschmerz, zum Beispiel in der Bildgebung. Das sind tatsächlich fassbare Veränderungen des Nervensystems. Also ist es nicht nur rein psychisch, wenn man es so fassen möchte.
Okay, also es ist so ziemlich verflixt mit diesen Kopfschmerzen, das habe ich heute gelernt. Wenn es genetisch ist, dann kann man ja eigentlich nicht wirklich was dagegen machen, sie zu bekommen. Also klar, man kann versuchen, Trigger zu erkennen, sie irgendwie einzuschränken, aber auch bei der Migräne, das hat mich super fasziniert, dass die Migräne einfach diesen Takt hat und diesen Rhythmus, dass es wiederkommt und dass man dagegen eigentlich gar nicht wirklich so viel unternehmen kann. Ich habe gelernt, dass man die Medikamente wirklich dosiert und bedacht nutzen muss oder nutzen kann, bevor man da dann andere Probleme auslöst. Also super komplex. Mich würde interessieren, was hat dich denn an dieser großen, komplexen Recherche eigentlich am meisten fasziniert?
Wie viel man eigentlich erst in den vergangenen Jahren herausgefunden hat. Und ich finde, das gibt auch Hoffnung darauf, dass man in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel mehr herausfinden wird, womit man den Menschen vielleicht viel besser helfen kann.
Mhm. Nele Rössler, vielen Dank für deine große Recherche und dass du hier warst.
Danke, Maja.
Das Team hinter der heutigen Folge ist Sabine Korbmann, Beke Schulmann und Konrad Winkler. Und auch in 2 Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann freuen wir uns sehr. Wir freuen uns über Anregungen, über Lob, über Kritik, über Ideen, mit denen wir uns beschäftigen können. Das macht ihr am besten per Mail an synapsen@ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Maja Bachtiarovic. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch.
Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung, nämlich anders essen. Davon sind die NDR-Ernährungsdocs überzeugt. Sie wissen, welche Ernährung wem gut tut und wie viel man oft schon mit einer kleinen Umstellung erreichen kann.
Man braucht, um Fett abzubauen, unbedingt Insulinpausen. Nur so kann man tatsächlich überschüssiges Fett abbauen. Und wir wissen eben, dass in diesen Fettzellen, gerade im Bauchfett, extrem viele Entzündungsfaktoren sitzen. Und solange man viel Bauchfett hat, hat man im Grunde permanent einen Entzündungszustand im Körper.
Die NDR-Ernährungsdocs, das erfolgreiche Fernsehformat, gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit spannenden Patientengeschichten.
Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich.
Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war. Das gilt nicht mehr, das ist total überholt.
Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen.
Und wenn wir eben bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR in der ARD-Audiothek.